Wieder in der Küche, Mikrofone auf dem Erbstisch. Kaffee lauwarm, man will ja, auch dass es perfekt ist. Kickt und so lang, wie sich alles wie ein Abenteuer anfühlt, wird alles heiß gekocht, was das Leben uns doch anspürt. Alles, was zählt, Astra Colada, alles, was zählt, Astra Colada, und mit Überschall fliegen wir in eine neue Folge rein. Alles, was zählt, Astra Colada, alles, was zählt, Astra Colada, und mit einem Rufenschall lässt die Liebe das Leben eben sein.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, es ist Astra Colada Zeit. Wir haben Folge 304 am 23.04.2026 und während Daniel Hötmann immer noch die Eisenplatten in seinem Sprunggelenk zählt, sitze ich hier in meiner Altbauküche, nicht alleine, sondern mit einer wunderbaren Schauspielkollegin aus Hamburg, mit der ich für eine kurze Zeit lang auf der Schule für Schauspiel auch selber studieren durfte, und vor mir sitzt gerade Sarah Victoria Schalau.
Schalo.
Schalo.
Fast.
Schalo.
Ich habe da mal einen Post zu gemacht,
so,
weil ganz alle sprechen es immer falsch aus. Aber ist okay.
Wo kommt der her, der Name?
Der kommt irgendwo aus dem Slawischen, weil ich selber komme aus der DDR und meine Großeltern kommen irgendwie teilweise aus dem damaligen Polen und alles sehr weit verstreut, und daher kommt der Name auch.
Ah, hast du den Mauerfall miterlebt?
Ja, tatsächlich. Allerdings habe ich den schon in Hamburg miterlebt, weil wir Mauerhopper sind. Wir sind 2 Monate vor der Wende rübergemacht.
Mauerhopper?
Ja, ich bin Mauerhopper.
sind die auf einem legalen Weg gekommen oder haben die sich eine interessante Idee ausgedacht, wie sie rüberkommen?
Es war eine interessante Idee, die meine Eltern erzählt haben, die so halbwegs stimmte. Und dann sind wir mit der Bahn halt rüber, wir haben einen Ausreiseantrag gestellt, mussten alles, was wir besessen haben, dort lassen. Wir durften jeder einen Koffer mitnehmen mit Kleidung und Hab und Gut. Und ich sag mal so, als wir auf dem Weg waren, wurden wir dann irgendwie auch kontrolliert. Da war jemand, der eindeutig oder ziemlich sicher von der Stasi kam, der irgendwelche Fragen gestellt hat. Und meine Schwester fing dann einfach so laut an zu schreien irgendwann. Sie war damals 2, sodass sie keinen Bock mehr hatten, da zu sein, weil das Kind einfach so nervig war und dann gegangen sind. Und meine Eltern dachten sich so, Gott sei Dank.
Das heißt, du würdest dich halt jetzt erstmal also als astreine Hamburgerin bezeichnen.
Absolut, ich bin integriert bin ich.
Und ist Schauspiel das Erste, was du studiert hast?
Ja. Ich wollte in der Grundschule schon Schauspielerin werden.
Okay.
Ich wusste das schon immer.
Du wusstest das und du wolltest das?
Ja, das Ding war, in der Grundschule irgendwann mal drüber gesprochen, was wir werden wollen, und ich konnte mich nicht entscheiden, ich wollte so vieles werden. Ich wollte zaubern können, ich wollte fliegen können, ich wollte Astronautin werden, ich wollte alles Mögliche. Und dann dachte ich, ich werde Schauspielerin, dann kann ich alles machen.
Und dann hast du deine Lehre, wollte ich gerade sagen.
Ich habe meine Lehre, ich habe Abitur gemacht dann noch, so vorsichtshalber, weil
ja.
Ich dachte mir, okay, mach mal Abitur, vielleicht studierst du ja doch nochmal. Und habe dann tatsächlich ein Jahr, dreiviertel Jahr danach irgendwelche Brotjobs gemacht, bevor ich mich dann getraut habe, an die Schauspielschule zu gehen. Und das war auch eigentlich eine sehr berührende Geschichte, weil ich habe das letzte Jahr in der Schule damals beim Abitur, habe ich wiederholt, mir fehlten 2 Punkte zum Abitur, habe ich dann wiederholt, und da hatten wir eine Deutsch-LK-Lehrerin, Frau Bohlzum hieß die, und die hat damals immer schon gesagt, Sarah, du gehörst auf die Bühne. Die fand das schon immer toll, dass ich Schauspielerin werden möchte. Und dann kurz vorm Abitur waren dann die ersten Vorsprechen und dann fragte sie, und warst du da? Und ich so, nee. Ich hatte kein Geld für die Aufnahmeprüfung. Ich habe damals alleine gewohnt und habe halt echt meine Wohnung selber finanziert, und das war alles schwierig. Und dann war sie halt und meinte so, Sarah, pass auf, das nächste Mal, wenn du eine Prüfung hast und es kostet Geld, kommst du zu mir und ich gebe dir das, weil du musst auf die Bühne.
Hat die das gemacht?
Sie hat, dazu komme ich jetzt, dann habe ich das Abitur gemacht und habe gesagt so, ja, Frau Bohlzum, okay, ich mache das, ich sage Ihnen Bescheid und ich werde es nochmal probieren nächstes Jahr. Dann kam das Abitur und habe ich halt gejobbt. Und dann habe ich, Gänsehaut kriege ich jetzt schon wieder, und dann habe ich erfahren, dass die Frau Bohlzum gestorben ist.
Mhm.
Die hatte damals schon Krebs, dann wieder, war gesund war sie dann und dann kam der wieder und das war dann, ging dann ganz schnell und dann habe ich gedacht, okay, ich habe dann mein Headset oder Arbeit beiseite gepackt, habe dann den Arbeitstag abgeschlossen und habe mich dann bei der Prüfung angemeldet, die 2 Wochen später war. Und so war das dann.
Warum gehen einen eigentlich manche Tode näher von Menschen, die einen mal getroffen oder begleitet haben, wie zum Beispiel Lehrerinnen, als andere? Habe ich mich auch mal gefragt. Es gibt so Personen, da kann man sich, auch wenn die so weit in der Vergangenheit zurück sind, so astrein daran erinnern, was die gesagt haben.
Ja, absolut.
Wo man merkt, das ist so ein Cue-Point auf deiner Lebenslinie, wo etwas passiert ist. Und das habe ich halt auch, denn ich habe auch so einen Lehrer in der 10. Klasse gehabt. Herr Zentner hieß der ist auch jetzt leider verstorben. So viel wie viele andere halt auch. Aber das ist so ein Mensch gewesen, der hat mir nicht gesagt, was ich machen soll. Der hat nicht gesagt, jetzt mach halt Schauspielschule oder mach halt jenes. Der hat mich auch ganz komisch angeguckt, als ich gesagt habe, ich werde jetzt Kfz-Mechaniker und meinte, ja, aber auch nicht lange.
Ja, ne?
Aber ich weiß noch ganz genau, weil ich irgendwie in der 9., 10. Klasse halt so ein Typ war, der anders war auf dem Dorf und deshalb auch gerne den ein oder anderen Spruch kassiert hat. Und Herr Zentner irgendwann aufgestanden ist und gesagt hat, Hauke Horace ist der Einzige, der hier aus diesem Dorf rauskommen wird, während ihr in euren Einfamilienhäusern verrecken werdet.
Mhm.
Und das war so ein Ding, so, da werde ich mich immer wieder dran erinnern, dass einfach so ein Mensch da gewesen ist, der halt in jungen Jahren dafür gesorgt hat, dass was hängen geblieben ist und dass sein Leben, also dass man einen anderen Weg einschneidet.
Ich glaube, es sind vor allem Menschen, bei denen man das Gefühl hatte, dass die einen gesehen haben. Das ist es, glaube ich. Das sind die dann, wenn sie versterben, einem total nahe geht. Weil Frau Bolzmann, habe ich das Gefühl gehabt, die hat voll an mich geglaubt, noch bevor ich es jemals getan habe. Klar, ich hatte immer eine riesen Klappe, ein großes Selbstbewusstsein, so in Anführungszeichen nach außen hin. Aber die hat wirklich an mich geglaubt, ohne dass sie mich wirklich kannte. Ich hatte, ein Jahr war ich bei ihr in der Klasse. Und ich glaube deswegen, das ist es vor allem. Ich glaube, eigentlich wollen wir alle nur gesehen werden.
Hast du das Gefühl, du bist ja auch irgendwo zwischen Baujahr 80 bis 90.
Um und bei.
dass die, diese Mentorinnenzeit, würde ich mal sagen, dass die irgendwann vorbei ist. Glaubst du, dass man mit dem Alter noch auf Menschen trifft, die mentormäßig arbeiten?
Ja? Absolut. Meine Nichte, die ist 9.
Dementiert dich.
Die dementiert mich. Nein, aber was die teilweise für Ansichten hat und dann auch so für Ideen und für Gedanken, dann denke ich so, oh krass, da hast du recht. Cool. So, also es ist schon, also ich glaube schon immer, man lernt ja auch nie aus und ich glaube, man trifft immer auf Menschen, die einen auch immer irgendwie inspirieren können und auch als Mentoren fungieren können, immer.
Ja?
Ja.
Du hast ja dann 2010 deinen Abschluss gemacht, ne?
Ja.
Und bist du dann relativ schnell in den Job gekommen?
Ja, tatsächlich. Ich habe in Koblenz am Theater gespielt. Ich habe den Theaterabschluss gemacht.
Mhm.
Das war damals Entweder-Oder-Frage, entweder Film- oder Theaterabschluss. Und da ich in meiner Ausbildung die Schauspielschule gewechselt hatte, hatte ich so das Gefühl, ich bin noch nicht so richtig fertig, in Anführungszeichen, und bin noch nicht richtig bereit, rauszugehen. Und deswegen habe ich für mich entschieden, ich mache den Theaterabschluss. Das fühlte sich für mich einfach runder an, obwohl ich immer Fernsehen machen wollte. Und war dann danach in Koblenz am Theater. Da kam ich
als Feste oder Stückvertrag?
Es war ein Stückvertrag, der sich dann, da wollten sie mich danach aber dann noch länger haben, für mehrere Stücke, aber da habe ich dann abgelehnt. Weil ich gemerkt habe, ich gehe gerne ins Theater, aber so festspielen ist nicht so mein Ding.
Warum ist Festspielen nicht so dein Ding, wenn ich fragen darf?
Ja, na klar. Also ich denke mir jedes Mal, ich bin jemand, ich langweile mich unfassbar schnell.
Ja.
Und ich liebe dieses Tempo, was man beim Film hat. Also ich habe ja Soap gemacht viel. Und da ist es ja ein Wahnsinnstempo, was man jeden Tag haben muss. Und das liebe ich. Ich liebe diese Art von Fließbandarbeit oder von Stress, vom schnellen Auswendiglernen, schnell funktionieren, schnell das, dies, das umsetzen. Und mich langweilen dagegen dann Stücke, die ich jeden Abend spielen muss, über ein Jahr teilweise hinweg. Dann denke ich irgendwann so, und ich finde es so krass, dass es Kollegen gibt und Kolleginnen, die einfach das jeden Abend spielen können. Und man hat als Zuschauerin das Gefühl, krass, ich spiele das jetzt zum ersten Mal. Und das ist Wahnsinn. Und deswegen war für mich klar, so, nee, für mich ist es Film, Fernsehen, das ist meins.
Und Aber was nervt dich? Nervt dich der Prozess an sich, dass es halt immer etwas Wiederkehrendes ist, wo man sich selbst irgendwann nur optimieren kann?
Ja.
In dem festgelegten.
Dieses Wiederholen von, genau, das ist immer so dieselbe Rolle, es ist immer derselbe Text. Und natürlich kann man in dieser Rolle, natürlich entwickelt sich auch die Figur mit jedem Auftritt. Aber ich liebe es halt einfach immer komplett neue Sachen zu machen, dann direkt komplett neue Situationen zu bekommen, in die die Rolle dann geht und die Figur fällt. Das liebe ich komplett. Also immer wieder dann neue Impulse zu kriegen.
Das heißt, du bist dann aus Koblenz, bist dann wieder verschwunden, bist du in dein gutes altes Hamburg zurückgekommen?
Genau, da bin ich in eine WG gezogen dann.
Ja.
Und dann habe ich erstmal ganz schön lange Brotjobs gemacht.
Brotjobs heißt
Gastro, Einzelhandel.
Ja, die Hörenden da draußen.
Das
immer,
sind
wenn
die
man
Brotjobs. Die besten Kellner, Kellnerinnen sind Schauspieler. Oder andersrum, Schauspieler sind die besten Kellner.
Ja, das ist das Schreckliche dran, ne? Dann hast du halt deine 2, 3, 4 Monate, wo du dich halt wie König und Königin fühlst.
Ja.
Und dann kommt die Realität wieder zurück, die sagt, entschuldigen Sie bitte, können Sie mir bitte Ihre Miete zahlen? Entschuldigen Sie bitte. Hier ist das Finanzamt. Wir haben gerade mitbekommen, Sie haben uns so und so viel Geld im letzten Jahr verdient. Wir möchten jetzt gerne unseren Anteil daran haben.
Ja, ja, genau. Aber da muss man ja ein bisschen schlau sein. Da packt man ein bisschen was beiseite und dann geht das schon.
Wenn du das kannst.
Ja.
Das ist ja immer die Geschichte, wenn man es kann oder nicht. Also du bist halt über die Brotjobs dann.
Hab dann immer halt so Tagesrollen gehabt und so, aber ich habe halt zugesehen und das empfehle ich eigentlich jedem, der einen künstlerischen Beruf plant oder machen möchte, eine künstlerische Karriere plant, würde ich immer empfehlen, versucht, dass ihr irgendwo fest angestellt seid. So, würde ich immer machen. Und das habe ich halt auch immer zugesehen, dass ich fest angestellt war irgendwo.
Du hast ja in dem Sinne ja auch keine Lehre gemacht. Du bist ja in diesem Sinne halt nur in Anführungszeichen ausgebildete Schauspielerin.
Ja, genau. Das ist eine Lehre.
Ja.
4 Jahre. Entschuldige bitte. Nein, ich weiß immer noch kein geschützter Beruf, leider Gottes, aber ja.
Als wenn ich das judgen würde, ich hätte den gleichen Mist ja auch gemacht.
Ich weiß.
Aber das ist so ein typisches Elternding. Bevor du die Schauspielschule machst, musst du was Anständiges
also
machen.
Also meine
das
Eltern...
Das kann ja irgendwann nicht klappen.
Bei meinen Eltern, die wussten lustigerweise, bei meinen Geschwistern war das ein bisschen anders und bei mir war das immer so, die haben nie danach gefragt, die wussten genau, die macht schon ihren Weg, die geht dann schon, warum auch immer, da dieses Urvertrauen war. Und das war, als ich meinte, ich werde Schauspielerin, dann gab es da auch gar keinen Zweifel, dann war das halt auch so.
Okay, und du bist wahrscheinlich, oder deine längste Rolle oder deine längste Anstellung ist wahrscheinlich die Arbeit im Fernsehen in der, ich wollte gerade Sitcom sagen.
Oh, Sitcom wäre auch mal cool. Warum haben wir eigentlich keine anständige Sitcom in Deutschland?
Weil
wir keinen Humor haben.
Witzig sind.
So, genau, das ist es. Wirklich.
Es
gibt witzige Leute, aber ja, wenn sie denn witzig sein wollen, dann ist es, oder wenn sie schreiben sollen, denkst du nur so, boah, puh.
Ich glaube, es würde halt eher funktionieren, wenn sich Mario Barth, Stefan Raab und wer passt denn da? Luke Mockridge zusammen in irgendwie in so einem Writing-Raum hinsetzen und dann halt für etwas schreiben, für Leute schreiben, die halt auch im Mainstream halt eher bekannt sind. Aber weiß ich nicht. Aber obwohl, ich will es gar nicht verteufeln. Du hast ja auch solche Leute wie Kurt Krömer.
Den finde ich super.
Der ja auch schon so lange an mir vorbei.
Thorsten Sträter
finde
ich auch großartig.
Auch super Mensch. Also irgendwo ist schon Humor da, aber ich glaube nicht mehr für das deutsche Mainstream-Fernsehen.
Es gibt tolle Comedians in Deutschland, aber ich... Also in die Serien haben Serie, Fernsehen, Film haben wir es noch nicht so richtig geschafft, finde ich. Eine tolle Sitcom, das wäre toll. Ja. Eine tolle Sitcom, das wäre was Gutes.
Aber es sind ja keine Sitcoms, es war eine Soap, es ist eine Daily Soap. Und du warst bei, nicht Rote Rosen.
Nein.
Du warst bei.
Warte weiter.
Ah, Gegen den Wind.
Gegen den Wind, genau. Das bin ich heute auch ein bisschen. Oh,
ich verwechsel die. Unter uns. Rote Rosen.
Ich trinke schon mal einen Schluck Kaffee.
GZSZ. Du warst doch in Lüneburg.
Nein.
Wie heißt denn das Ding?
Ich war in Köln.
Du warst in Köln? Was wird denn da gedreht?
Alles, was zählt.
Alles, was zählt.
Das ist alles, was zählt.
Ist alles, was zählt, die. Warte mal, was ist denn alles, was zählt?
Das fing mal mit Eiskunstlauf und sowas an. Ist immer noch ganz viel Eiskunstlauf.
Ist es die 18:30-Variante auf RTL?
Die 19:05-Variante.
Die 19:05-Variante. Yeah. Erst alles, was zählt und dann GZSZ.
Ich glaube ja. Ja, ja. 19:05, ja.
Schande über mein Haupt, ich habe es nicht gesehen.
Tja, das gibt's in der Mediathek. Bei RTL Plus.
Also erstmal krass, dass diese Daily Soap-Geschichten ja über, ich glaube, alles, was zählt, ist doch bestimmt auch schon über 15 Jahre alt, oder?
Alles, was zählt, wird dieses Jahr, meine ich, 20.
Krass.
Wir haben wie Jubiläum dieses Jahr.
Wie lange ist denn GZSZ? Sind die auch schon
älter?
30?
GZSZ ist seit 92, meine ich. Mhm. Habe ich nämlich als kleines Mädchen immer von der ersten Folge angeguckt und wollte da immer hin.
Weißt du noch, was in der ersten Folge passiert? Oh, die Kaffeemaschine.
Die Currymaschine habe ich gerade verstanden. Die Currymaschine hier.
Jetzt gibt es gleich doch Currywurst. Weißt du noch, was in der ersten GZSZ passiert ist? Oh, Mensch, nee. Peter.
Peter, die Kaffeemaschine. Jetzt hat er aufgehört zu blinken. Weiß ich nicht mehr.
Weißt du nicht mehr? Nee, ich glaube, da gab es.
Es war irgendwas mit Daniel, hieß die Rolle damals. Der hatte irgendwie, hatte ja damals die Bar schon. Vera gab es damals. Ich habe auch Autogramme, auch von Joe Gerner, von Wolfgang Barrow habe ich ein echtes Autogramm.
Ich glaube, in der ersten Folge ist irgendein so ein
Herr. Jemand gestorben.
Nein, noch nicht. Es war dieses große Ding, irgendjemand hat den Gasherd angelassen.
Dann ist die Bar in die Luft geflogen, aber das ist nicht.
Nein. Das war auch. Ich glaube, irgendjemand hat geschlafen. Wie hieß Vera?
Sonja gab es auch. Cora gab es auch irgendwann.
Also ich fand es nicht so geil, weil in meiner Teenie-Zeit war es halt einfach so, dass damals halt A-Team, Kid, all diese krassen 80er-Jahre amerikanischen Serien auf RTL liefen. Auf einmal wurde das abgesetzt für Gutze und RTL Explosiv oder dieses Promi-Magazin.
Ja.
Aber du hast alles, was zählt, gemacht.
Ja.
Und 2,5 Jahre.
Ja.
Warst du da glücklich?
Sehr. Also, ja, sehr. Weil das Team einfach unglaublich ist. Also das kann ich immer nur wieder sagen, das Team vor und hinter der Kamera ist einfach der Knaller und das ist wie eine riesengroße Familie. Habe ich vorher ähnlich schon, aber so krass noch nicht vorher erlebt.
Hast du als Schauspielerin die Möglichkeit, an deiner Rolle mitzuwirken? Oder wird es dir so reingeschrieben? Kannst du auch sagen, so ey, aber mein Charakter, du, ich spiele den jeden Tag,
ja.
würde eigentlich ganz anders reagieren. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht,
voll.
Das und das zu machen, weil mein Charakter das eigentlich eher so machen würde.
Also ich hatte öfter mal Termine, die ich mir dann gesucht habe, um genau solche Dinge zu besprechen. Und wir hatten auch auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir auch an unserer Rolle mit den Autoren und Autorinnen arbeiten können und selber Input geben können. Und auch seitens der Regie konnten wir auch ganz toll auch mal hier und da improvisieren. Dann wurde da mal was ein bisschen geändert textlich oder eine Situation, wo man sich denkt, so, ah, das würde jetzt meine Rolle eigentlich gerade jetzt machen. Ja, dann mach doch mal. So, also da war schon Raum für da.
Das heißt ja dann auch, dass ihr gar nicht...
Und wir hatten ja auch Coaches, mit denen wir gearbeitet haben.
Ah, cool.
Das war halt auch sehr cool. Mhm.
Und es ist ja eigentlich auch die durchgängige Arbeit, oder? Mhm. Ist das ein 9-to-5-Job?
Das ist Montag bis Freitag.
Das ist Montag bis Freitag, ne?
Ja, ja.
Und gar nicht so projektorientiert, dass man sagt, so, okay, wir haben jetzt so in 7 Wochen ist Drehschluss und dann haben wir die komplette Staffel einmal durch und du bearbeitest ja konsequent eigentlich. Wie macht ihr das denn, wenn ihr dann sagt so, oh du, kann ich da mal Urlaub haben, dann wird denn die Rolle
das wird geplant, wie in jedem anderen Job auch, man hat halt Urlaub und es gibt allerdings ja auch Sommerpausen, gibt es ja auch, gibt es glaube ich in jeder Serie, meine ich. Aber eben auch den ganz normalen, regulären Urlaub, dann wird es halt entsprechend geplant. Das ist ja ein riesengroßer Vorlauf, man dreht ja auch immer ein paar Wochen vorher.
Okay.
Und das kann man gut planen.
Und Texte und Drehbuch sind aber so konzipiert, dass ihr die einen Tag, 2 Tage, 3 Tage vorher bekommt? Oder?
Also wir kriegen oder haben immer sehr recht früh, immer Wochen vorher schon Ideen bekommen, wie das so ungefähr weitergeht, einen Ausblick bekommen. Und dann wird alles besprochen, wie das mit der Rolle weitergeht, wer mit wem dann irgendwie in welcher Form zu tun hat, ob jemand Neues dazukommt. Und dann gab es die Drehbücher, ich meine, in der App waren die dann immer so 3 Wochen vorher, glaube ich, schon. Und gedruckt dann für Leute, wie ich es bin, die digital nicht lernen können. Ich kann es wirklich nur auf Papier lernen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich krieg's nicht auf die Reihe digital. Und da gab es dann immer auch 4 Wochen vorher. 4 Wochen vorher. Und das andere waren 6 Wochen vorher. Also schon ein guter Vorlauf.
Okay, hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, weil ich meistens immer so mitbekommen habe oder wenn darüber gesprochen wird, so ja, dann oft gibt es halt die Texte halt auch gleich. Es gibt die Texte. Und dann fangen wir aber auch schon an zu drehen.
Ach so, nee. Wir haben die schon ein paar Wochen vorher, das stimmt, mein Ordner war ziemlich dick immer. Und arbeiten dann aber, es gibt ja dann eine Dispo, also dann gibt es halt einen Wochenplan sozusagen, welche Szenen drankommen in der Woche. Und dann hat man dann am Wochenende entsprechende Szenen halt vorbereitet. Aber die Texte selber hat man schon weiter im Voraus.
Wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt zurückdenke an bestimmte Workshops, die wir gemacht haben, die wir zwar nicht zusammen gemacht haben, aber du hattest, wenn Gäste aus dem Casting-Bereich da waren und die Fragen gestellt haben, habe ich immer es wurde immer so gesagt, so, ja, wenn ich was nicht machen will, dann ist das Soap.
Ja, habe ich auch immer gehört.
So drumherum waren immer so viele Leute, nee, das will ich nicht machen, das ist Soap. Das ist ja. Was, wie ist denn das für mich, wenn ich jetzt Soap mache, dann bin ich ja sofort abgestempelt, dann kriege ich keine anderen Jobs mehr.
Ja.
Hattest du niemals diesen Gedanken dahinter, dass wenn du anfängst, Soap zu machen, dass das sich vielleicht auch negativ auf das Castingverhalten der Caster?
Die Gedanken habe ich mir wirklich niemals gemacht. Ich bin aber auch grundnaiv. Also ich mache immer das, was mein Bauchgefühl mir sagt, was mir Spaß bringt, und ich wollte immer Soap machen. Aufgrund dieses Tempos. Ich habe es einfach schon immer geliebt. Und auch während der Ausbildung hieß es schon, willst du echt Soap machen? Und ich so, ja, habe ich voll Bock drauf. Und ich glaube, da hat sich auch so ein bisschen das Bild jetzt geändert im Vergleich zu damals. Ich habe zum Beispiel, vorletztes Jahr habe ich bei Notruf Hafenkante eine Episodenhauptrolle gehabt. Die habe ich ohne Casting bekommen. Und hatte mich mit dem Regisseur kurz unterhalten, wie er sich die Rolle vorstellt. Und dann waren wir beim Dreh und dann hieß es irgendwann, es hat in Strömen geregnet, wir mussten uns echt beeilen, es war ein Außendreh. Und dann hieß es so, ja, legt Sarah nochmal eine Markierung hin, eine Marke, wo sie landen muss. Und die Kamerafrau, die kommt von einer Soap.
Wo sie landen muss, das klingt gerade so, als wenn du mit dem Fallschirmbruder spielst.
Ja, nein, also wir laufen ja immer auf eine Position, so dass wir dann den Kollegen, der gerade im Bild ist vor uns, oder die Kollegin nicht verdecken, dass wir dann so landen, dass man vielleicht die Schulter von uns sieht, aber mehr auch nicht, so, das ist die Marke, deswegen die Markierung. Und dann sagte die Kamerafrau hinter mir so, nee, die kommt von einer Soap, die weiß, wo sie landen muss. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so, ach krass, also das ist, was damals noch so, Soap, naserümpfend ist, ist heute so, nee, die wissen, wie man arbeitet. Die wissen, wie man schnell abliefert, die wissen, wie man schnell umsetzen muss. Und das ist mittlerweile, glaube ich, schon sehr gut in einigen Köpfen drin aus der Branche.
Kann ja vielleicht auch sein, dass das aus so einer suffisanten Arroganz immer herausgesagt wird, die vielleicht noch gar nicht versteht, dass wenn man auf dem Schauspielmarkt ist, dass der Teil der Menschen, die halt kontinuierlich arbeiten, sehr, 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 sehr gering ist.
5% meine ich, ne? 5%, die davon leben können. 5.
Also nur vom Schauspiel?
Ja.
Das ist... Sag das mal einem jungen Mann, so, ja, wenn so. Du jetzt Zimmermann werden willst, dann hast du die Möglichkeit, also 95% der Leute, die Zimmermann sind, die können sich damit nicht, also Ciao. Der muss nebenbei noch ein bisschen Kaffee schubsen, aber 5% können davon leben.
Ja.
Und das heißt ja sozusagen, ja, die 5% sind ja nicht die ja richtig gut von leben können, sondern sind ja auch die teilweise die davon leben können, so. Aber auch mal gerne dann vielleicht irgendwie auf der Berlinale bei einer Rede, wenn sie einen Preis gewonnen haben, auch mal vielleicht dann sagen, ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich noch für einen weiteren Film buchen.
Richtig.
Um nochmal Werbung für sich zu machen.
So, genau.
Hast du das Gefühl, dass das Ellenbogenverhalten in diesem Job relativ hoch ist?
Also da ist schwer zu sagen. Wie gesagt, ich bin ein großes Naivchen. Ich glaube an das Gute im Menschen und ich glaube, mir will niemand was Böses. Und ich glaube auch immer, jeder supportet sich und meistens oder oft ist es dann doch nicht so. Ja, also wenn es dieses Ellbogenverhalten gibt, dann kriege ich davon nicht viel mit, sagen wir es mal so. Aber ich habe da schon viel von gehört, dass es sowas geben soll. Also ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich irgendwo einen Casting-Aufruf sehe oder irgendjemand unterhält sich und ich denke mir, oh, ich kenne da Schauspielerin XY, dann wird die sofort connected und dann kriege ich mal so eine Nachricht so, hä, wir haben uns 1000 Jahre nichts voneinander gehört, wie kommst du auf mich? Ich so, ja, du, mein Kopf ist voll von vielen Persönlichkeiten, vielen Menschen, denen ich irgendwann mal begegnet bin und dann macht's Klick und dann denke ich, alles klar, das würde super passen. Also ich habe auch schon einige meiner Kollegen und Kolleginnen auch vermittelt, auch in Agenturen vermittelt und so.
Du schaffst es halt, einen Raum mit Good Vibes zu füllen.
Das ist schön.
Also wir haben ja noch niemals, ich finde, wir kannten uns immer vom Sehen her und haben uns Hallo gesagt, aber wir haben noch niemals wirklich miteinander zusammengearbeitet und niemals so einen richtigen Austausch mitgehabt. Da wir jetzt, kleine Werbung für uns, am 8.6. im Schmidtchen zusammen ein Projekt machen, mit 7 anderen tollen Frauen halt auch, kommen wir jetzt in den Genuss, miteinander zu arbeiten und meine Regieassistentin sagt halt auch, seit dem ersten Treffen, du bist eine Person, wenn du bist, das ist eine geile Socke. So, das hört sich so doof an. Ist eine geile Socke, die bringt halt immer
lustig.
So gleich.
Das habe ich schon mal von einer Schauspielkollegin gehört, auch bei Hafenkante. Die sagte mir dann auch nach einem Drehtag, du bist so eine geile Socke. Genau so.
Ja, das kennt man auch gerade so im Künstlerinnenbereich, ist es halt auch manchmal so, dass halt Menschen so ihre Issues halt mit auf den, also mit auf das Set mitbringen oder mit auf die Bühne mitbringen.
Check your ego at the door.
Ja, genau. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man mal einen schlechten Tag hat.
Nee,
ey,
darf
jeder
man
darf
auch
einen schlechten
haben.
Tag, man kommuniziert es halt auch. Also, aber die Egos der Leute sind manchmal so, dass du dann selbst denkst, und wenn die dann noch alle zusammen in einem Raum sind, der klein ist, und dann denkst du halt manchmal so, Alter, bitte!
Ja, da musst du schon die Luft durchschneiden, um da durchzukommen.
Deshalb, für was für Rollen wirst du besetzt eigentlich? Wenn du so eine geile Socke bist.
Das ist,
ich könnte mir nicht vorstellen, dass du so eine richtig böse.
Ja, pass auf.
Pass auf, ey.
Ich werde tatsächlich, sag mal so, für die bezahlten Rollen, wie das klingt. Nein, ich wurde bisher immer für Sonnenschein und die fröhlichen Rollen, war alles, was zählt, war ich zum Beispiel eine Yoga-Trainerin, was ich großartig fand. Da meinte ich auch, Leute, ihr seid so geil, dass ihr halt einfach eine Frau mit ein bisschen mehr auf den Rippen, ein bisschen mehrgewichtiger einfach als Yoga-Trainerin besetzen wollt, finde ich großartig. Habe ich sehr gefeiert. Aber es war auch eine Rolle, die sehr, sehr positiv war und immer lustig war und Sonnenscheinchen. Jetzt habe ich aber vor 1-2 Jahren 2 Kurzfilme gemacht und da war ich die böse Rolle. Bei beiden Kurzfilmen, unterschiedliche Regisseure. Und ich dachte, wie crazy und wie cool, dass ihr das auch in mir seht. Und das war auch richtig geil. Und da meinten auch beide so, naja, weil man das nicht vermuten würde. Und das ist ja umso spannender, wenn dann ne?
Ich habe gehört, am besten ist es, wenn der Böse erstmal, wenn er es spielt, gar nicht weiß, dass er der Böse ist. Weil der Böse denkt ja auch, das, was er macht, ist gut.
Das sowieso. Das ist ja sowieso der Fall. Also meine Figuren, die haben immer gehandelt aus einer kompletten Rechtfertigung. Und die waren auch immer im Recht. Und meine Schwester hatte den einen Kurzfilm gesehen und sie meinte, boah, du murkst da jemanden ab, aber trotzdem habe ich Mitleid mit dir. Und denke mir so, ja, das hätte ich genauso gemacht. Ich so, ja, das ist das Geheimnis.
So. Nebenbei, wenn wir gerade beim Abmurksen sind, hast du auch noch, wenn wir gerade beim Abmurksen sind, was hast du denn gestern gemacht? Nein.
Nachdem ich jemanden abgemurkst, nein, Quatsch.
Ja, Quatsch. Auf der einen Seite Abmurksen, ich habe gestern das erste Mal den 4,5-Stunden-Cut von Kill Bill gesehen.
Oh.
The Whole Bloody Affair läuft gerade im Kino. Da habe ich auch erstmal wieder gesehen, 2004, das ist 22 Jahre her, dass der im Kino.
Nein, 12 Jahre.
Nein, 12 Jahre.
12 Jahre.
Und fand es total spannend, den zu sehen. Ich meine, das war auch, glaube ich, das erste Mal nach Herr der Ringe 1, 2 und 3, dass ich so lange im Kino gesessen habe. Aber nach diesen 4,5 Stunden habe ich erst diesen Film verstanden, der damals aufgeteilt worden ist in den ersten Teil, wo sehr viel gemetzelt worden ist und sehr viel. Ja.
Und er war schon ziemlich cool.
Der war schon ziemlich cool und der zweite ist dann, der war auch irgendwie cool, aber ist an so einem vorbeigegangen. Und wenn du den Film dann so im Gesamten siehst, dann siehst du gar nicht mehr so diesen stylischen, coolen Kung-Fu-Film mit diesem Road-Movie, der so ein bisschen verloren gegangen ist, sondern du siehst eine traurige Romanze und ein Eifersuchtsdrama. Das gespickt ist mit sehr viel Blut und sehr viel Leichen und mit einem fantastischen Cast, vor allen Dingen mit auch einem fantastischen Frauencast, weil du auf einmal merkst, bis auf Bill, ich glaube, der heißt Dave Carradine, der Bill gespielt hast, so ein ehemaliger Kung-Fu-Meister, der leider irgendwann, glaube ich, in den 10er Jahren in einem Hotel mit einem Gürtel aufgefunden wurde, der sich halt selbst umgebracht hat, aber du hast eigentlich nur starke Frauenrollen und alle Männer, die darin sind, besetzt sind, sind alles Loser.
Ja. Und davon brauchen wir irgendwie mehr. Und ich meine nicht, dass jetzt Männer als Loser und als Waschlappen und so, das finde ich total, auch geht auch in eine voll falsche Richtung, finde ich. Aber starke Frauenbilder braucht es halt einfach viel, viel mehr.
Und das war vor 20 Jahren.
Ja, aber ich habe das Gefühl, es entwickelt sich teilweise echt wieder ein bisschen zurück. Das ist so ein bisschen so, jetzt nicht unbedingt Film, Fernsehen weiß ich jetzt gerade nicht, aber so allgemein ist die Stimmung irgendwie so ein bisschen so, dass es sich wieder so ein bisschen zurückentwickelt, habe ich manchmal das Gefühl.
Mm.
Wenn man so auf Social Media guckt und so, da gibt es doch auch, gibt's auch so einen Begriff für, ich weiß gar nicht, die Frauen so 50er Jahre trendmäßig von wegen so, na, ich finde es toll, wenn mein Mann das Geld nach Hause bringt und bleibt jetzt zu Hause und arbeite und koche, arbeite nicht und koche nur und hüte die Kinder. Kann ja jeder selber für sich entscheiden. Aber das ist irgendwie so ein Trend, der.
Aber meinst du, das kommt aus sich heraus oder kommt das heraus, weil es gerade klickt? Weil diese.
Ja.
Weil ich meine, wenn du so eine Aussage machst, weißt du ja im Prinzip schon, du hast die Kommentarspalten voll und
ja,
kannst,
absolut.
Kannst halt einfach schon damit halt einen Shitstorm starten.
Ja, bestimmt, mit Sicherheit, auch weil es klickt. Klar, aber da, ich glaube, viele sind ja auch einfach Vorbilder da ja auch auf Social Media. Oh, das ist auch so ein Brei.
Aber lass nicht damit anfangen. Aber ich können ja auch darauf eingehen mit den starken Frauenrollen. Weil für mich, ich bin mit Ellen Ripley von Alien aufgewachsen.
Ja.
Und fand das halt auch normal, dass, dass auch Frauen also einen ganzen Film tragen können. Und hab dann halt bei Kill Bill auch noch gesehen, Uma Thurman, fantastisch, wie das tragen kann, ohne dass ich mir die ganze Zeit Gedanken machen muss, warum ist er jetzt kein Mann
mehr.
Komisch,
ne? Ja,
warum
wie
ist
das
jetzt
funktionieren kann.
So. Und warum sind die meisten Aussagen von Männern halt auch schon da so dumm und Frauen als hysterische Blondinen bezeichnen, die schreien, weinen und Tränen als Manipulation. Da denke ich, Wahnsinn. Mhm. Also, kann man von Tarantino was denken, was man will, aber warum geht das jetzt nicht, will ich nicht sagen.
Es gibt schon tolle Formate. Also ich gucke aktuell, wobei das ist auch schon, das heißt schon, aber 2 Jahre, glaube ich, auch alt, die Serie. Pokerface mit Natasha Lyonne. Das ist für mich eine der großartigsten Schauspielerinnen.
Mhm.
Die 90er-Generation kennt sie aus American Pie. 90er und 2000er-Generation.
Mhm.
Die mit den Locken hat auch Orange is the New Black gespielt.
Ah, ich weiß, wen du meinst, ja.
Genau, und hat dann Russian Doll, hat sie auch eine Serie gemacht, fand ich sie auch schon so cool. Und jetzt Pokerface ist schon cool. Und spielt halt auch so starke Frauen, also auch so starke Rollen.
Okay. Andere Sache im Sinne von, was hast du gestern gemacht und Mord ist ihr Hobby. Du machst doch nebenbei einen Podcast.
Ja, ich mache recht viel nebenbei. Ich bin so ein Tausendsasser.
Wie lange läuft der Podcast schon?
2 Jahre.
Und es ist ein
True Crime Podcast.
Ist ein
True Crime Podcast, bei dem mein Freund Lukas Fälle, also es ist kein Talk-Podcast, sondern es ist eigentlich wie so ein Hörbuch. Also er recherchiert Fälle aus Deutschland, wir sind noch in Deutschland, Kriminalfälle, Serienkiller, Serienkillerinnen auch. Und wir erzählen dann die Geschichte dann dazu. Das ist eigentlich, sind so zwischen 13 Minuten und 25, ich glaube, ist das höchste, glaube ich, 25 Minuten oder sowas.
Wie heißt denn der?
Ach so, der heißt Mordflüstern. Kann man überall streamen.
War das deine Idee?
eigentlich schon. Also er interessiert sich, Lukas interessiert sich sehr so für eine Kriminalgeschichte, das findet er immer sehr, sehr faszinierend alles und schreibt halt sehr gut, wie ich finde. Und habe ich halt irgendwann gesagt, lass doch mal einen Podcast machen drüber. Du schreibst den ganzen Bums und ich sabbel da rein oder wir wechseln uns ab beim Reinquatschen. Und dann haben wir es gemacht, während ich in Köln war und er in Hamburg. Ich habe die Aufnahme in Köln gemacht, er in Hamburg. Und dann habe ich ihm die rübergeschickt und dann hat er das hochgeladen.
Macht ihr das kontinuierlich?
Jetzt gerade, aufgrund von halt Ausbildungsgeschichten und so weiter, stagniert es ein bisschen, aber wir haben halt immer so einmal die Woche, alle 2 Wochen hatten wir schon geplant. Aber es wird jetzt gerade erstmal wieder ein bisschen recherchiert.
Ist es ein Hobby oder ist es kein Hobby? Nein. Oder ist es ein Hobby mit einer Möglichkeit?
Nein, das ist einfach nur ein Hobby.
Weißt du, was ich meine? Es ist ein Hobby mit einer Möglichkeit. Also Hobby
könnte
mit
sein, ja.
Hobby mit einer Möglichkeit.
Aber wir machen das tatsächlich just for fun. Einfach, weil wir da Spaß dran haben.
Okay.
Das ist tatsächlich.
Oh Gott, meine Augen gerade so, was, ihr macht irgendwas Künstleres zusammen, ohne dahinter einen Vermarktungsgedanken zu haben?
Das haben wir mit der Serie, die wir geschrieben haben. Zum Thema starke Frauenrollen. Da drehen wir im Juli den Teaser dafür, aus eigener Tasche finanziert und haben uns gestern bei der Filmförderung beworben, um das Ding vielleicht dann auch wirklich produzieren zu können. Zum Thema, ich mache ganz schön viel.
Das finde ich ganz cool. Ich bin jetzt gerade in so einer Zwickmühle, wo ich dann einmal hineinfrage, im Sinne von, worum geht's eigentlich? Dürft ihr darüber sprechen? Oder in der Situation, wie stellst du dir das Veröffentlichen und Vermarkten von Filmen in den nächsten 10 Jahren vor? Kannst du dir eine aussuchen, wo du hingehen willst?
Also, wie gesagt, ich bin sehr blauäugig, sehr naiv. Ich denke immer, es wird schon alles. So, es wird schon alles. War bisher immer so. Warum sollte es jetzt anders sein? Und wir gehen da Step by Step vor. Also, wie gesagt, der Teaser wird jetzt erstmal gedreht und dann werden Produktionsfirmen, Streaming-Anbieter werden damit total genervt. Wir haben eine Pressemappe entsprechend. Und dann kommt hoffentlich jemand, der sagt, ist geiler Stoff, wir machen da mal die erste Folge, weil die acht Folgen stehen. Wir haben acht Folgen, beziehungsweise Lukas hat 8 Folgen geschrieben. Bei mir waren so die Konfetti-Kopf-Ideen und er hat es dann sortiert, damit Menschen das verstehen. Zur ersten Folge gibt es ein Drehbuch und ja, das ist so the plan. Und ich glaube fest daran, dass das was wird.
Ich glaube halt auch. Ich wollte eigentlich, wo wollte ich? Ich habe das Gefühl, dass sowas wie Netflix oder ein Gefühl von mir ist, dass Netflix irgendetwas wie Spotify sein kann. Und zwar, ja. Zwar noch nicht jetzt, aber später.
Spannend,
das
ja.
heißt, dadurch, dass die technischen Möglichkeiten für alle gerade sehr, sehr offen parat liegen. Mhm. Das heißt, überleg doch mal, als wir damals den Abschluss gemacht haben.
Ja, crazy. Da musste man noch in die Bibliothek, sag ich schon, so alt bin ich. Da musste man noch in die Videothek. Und da hat man einen DVD-Abend geplant. Na, genau. Wobei, das war noch weiter vor, aber trotzdem.
Richtig. Da gab es, glaube ich, in eurem Jahrgang das erste Mal, dass ihr kein Video bekommen habt, sondern eine DVD.
Crazy. So. Ja, ich habe ja Theaterabschluss. Aber ja,
ja. Damals halt mit Paddy und mit all den Leuten. Die haben ja damals noch dieses, die haben jetzt sogar eine DVD.
Die DVD gibt es.
Und gar kein Video.
Verrückt.
Und sich den ganzen Bums halt zu kaufen oder die Möglichkeit zu haben, professionell zu drehen, ging ja schon fast gar nicht alleine, weil das ganze Material ja Unsummen an Kohle gekostet hat. Und dadurch, dass du ja jetzt auch von verschiedenen Regisseuren, so Danny Boyle, der ja auch irgendwie den letzten 28 Years Later mit iPhone gedreht hat. Also der hat diesen Film halt mit iPhone gedreht. Das ist halt so Wahnsinn.
Das erklärt einiges.
Jetzt weiß ich, warum der so aussieht.
Du meinst das Zombie-Ding, ne? 28 Years Later.
Genau.
Ja, ich habe nämlich, weil mein Lukas kannte die anderen Teile alle noch nicht, weil der einfach da noch nie, er hat nicht so... war nicht so der Filmegucker, als wir uns kennenlernten, sagen wir mal so. Und dann haben wir diese ganzen, also 28 Days Later ist ja, finde ich, der großartigste. Und mir war gar nicht klar, dass Cillian Murphy
da mitspielt, ja.
Mitspielt, einfach die Hauptrolle spielt. Und dann haben wir die ersten Filme gesehen und dann haben wir nämlich irgendwann kamen wir zu dem neuen und dachten uns, also irgendwie ist der, irgendwas ist hier anders und komisch und überhaupt. Der hat das mit iPhone gedreht?
Die haben das mit iPhone einfach. Gedreht. Die haben
schon ein bisschen crazy.
Die haben so eine Technik, für sich erfunden, wo mehrere iPhones nebeneinander sind und sie das Bildmaterial zusammenrechnen.
Das ist krass.
Das ist, vom Ding her ist es eigentlich super krass, ob man es ästhetisch findet oder nicht, aber man kann sich auch mal den ersten 28 Days Later angucken. Ich glaube, der sieht auch aus, als wenn er mit Camp...
Der wurde mit einem Taschenrechner gefilmt.
Ja. Mit einer Oral-B.
So.
Und,
aber den finde ich ziemlich geil bis heute.
Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich mir Gedanken gemacht habe, dass wahrscheinlich dann irgendwann, wenn die Ideen dann da sind, also wenn du gute Drehbücher schreiben kannst, ob jetzt mit Hilfe oder ohne Hilfe von KI. Aber
davon
wenn du
halte ich ja nicht. Ne?
Ja, da musst du ja nichts davon halten, aber einfach...
Also nicht von KI per se, finde KI aber, super geile Möglichkeiten, aber so beim Schreiben...
Aber dass du dann, dass dann Netflix einfach so funktioniert, so wie Spotify, dass sie dann einfach sagen, so, ihr habt eure Filme, wir haben hier eine Qualitätsprüfung, weil sonst könntest du es ja auch auf YouTube hochladen, aber wir haben jetzt so einen Qualitätsprüfer, schickt uns das zu und wir ballern das drauf und ihr werdet anhand der internationalen Streamzeit bezahlt.
Ohne Flachs kannst du haben. Da wäre ich dann voll im Game. Da würde ich dann auch nicht mehr nur Just for Fun machen.
Das würde dich Das würde dich anfixen.
Ja, ja, absolut. Weil, also wir wissen ja noch nicht, was jetzt bei rauskommt. Aber wenn jetzt irgendwie sich sämtliche Firmen und so und alle sagen so, nee, nee, und wir wissen aber, dass das schon geiler Stoff ist. Also wir, das Ding liegt jetzt seit Corona-Zeit liegt das in der Schublade. Wir wollten es drehen, dann kam Corona, dann konnten wir nicht drehen. Und danach habe ich gedacht, okay, Deutschland ist noch nicht so weit dafür, also noch nicht weit genug von den Geschichten her und von den Rollen, die wir da haben auch. Und jetzt aber muss es raus. Und wenn da jetzt irgendwie zig Leute kommen und sagen, ja, nee, 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 dann ist sowas, wäre großartig. Das würde ich sofort machen.
Hast du manchmal ein Imposter?
Oh, absolut.
Ja, hast du manchmal absolut. Einen Imposter? Klingt so ein bisschen so wie, hast du einen
Hochstapler-Syndrom.
Hochstapler-Syndrom. Hast du das manchmal?
Ich habe das immer.
Du hast es immer?
Mhm. Das ist ein riesengroßer Stein, der in meinem Weg, den ich mir da immer selber hin zementiere, wollte ich sagen.
Okay.
Ja, wollte ich früher nicht so richtig wahrhaben. Früher dachte ich halt, ich bin halt wirklich schlecht.
Mhm.
Und dann haben mich Leute gebucht und dann habe ich gedacht, jetzt gleich merken sie aber, dass ich schlecht bin. Und dann blieb ich dann trotzdem da und dann wurde ich wieder gebucht und dann so, aber jetzt merken sie wirklich, dass ich schlecht bin. Und das ist, ich bin zwar kreativ und mache gerne viele Dinge und möchte meine Arbeit auch gerne zeigen und so weiter und bringt das alles sehr viel Spaß. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, irgendwann kommt jemand vorbei, der sieht, dass ich eigentlich nichts kann. Und das habe ich immer ganz stark, ja.
Hast du schon mal dich gefragt, wo
An Therapie
das her-
gedacht?
Hast du schon mal überlegt, meine
Therapie zu machen?
Nee, wo das herkommt?
Weiß ich nicht. Vielleicht aus der Kindheit. Ich bin die älteste von 4 Kindern. Vielleicht daher, dass halt die anderen vielleicht dann mehr Aufmerksamkeit bekommen haben und so. Und für mich nicht mehr so viel Platz war, so oder für meine kreativen Sachen, was ich zu erzählen hatte. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Hast du dir überlegt, wie du, oder nee, hast du Tools dafür entwickelt, dagegen zu arbeiten?
Weiß ich nicht. Jein, vielleicht.
Ist es dir gerade ein unangenehmes Thema?
Nee, ich weiß nur nicht genau. Nur eigentlich nicht, weil ich glaube, es geht vielen Menschen so.
Dass sie einen Imposter haben?
Gerade in der Kreativbranche. Es gibt zwar auch Leute, die wahnsinnig von sich überzeugt sind, wo man sich denkt, oh, ein bisschen weniger vielleicht. Aber es gibt, glaube ich, auch ganz viele richtig tolle Menschen und Künstler, Künstlerinnen, die nicht wissen, wie toll sie sind. Und das ist kein Kokettieren und Fishing for Compliments, ist halt wirklich ein tief verwurzelter Glaube oder eben nicht vorhandener Glaube.
Hm. Ja.
Also von da, aber so Tools, ich sag mir halt dann immer so, ich mache halt meine Arbeit, ich mache die halt und wenn es irgendwann nicht weitergeht, dann geht's halt nicht weiter. Was soll ich sagen? Ich kann es ja nicht ändern, so ungefähr. Oder ich frage mich, das so mache ich generell und allgemein, wenn ich generell so zweifle an irgendwas, dann denke ich mir, okay, was würde jetzt meine beste Freundin zu mir sagen oder was würde jetzt meine Schwester zu mir sagen, wenn die Rollen quasi vertauscht werden. So. Und dann fällt mir ganz oft auf, ah ja, das ist ja alles überhaupt nicht so wild.
Ich meine, du hast ja, nimm jetzt als Beispiel bei Alles, was zählt. Du bist du bist drinne für 2,5 Jahre und dann bist du irgendwann raus.
Ja.
So, aber in diesen 2,5 Jahren hat man das Gefühl, man hat das jetzt alles gelernt, man kennt die Strukturen, man ist in der Infrastruktur, man weiß, wo man hin muss, man weiß, wie lange es dauert, man weiß, wann die Texte kommen, ja. Eigentlich ist man voll drin, ja. Eigentlich bist du nach diesen 2,5 Jahren erst so richtig drin und dann hört es auf einmal aus, auf welchen Gründen halt auch immer und bist du raus und dann ist es so, als wenn, fängt man dann wieder von vorne an?
Ich habe jedes Mal das Gefühl, ich fange von vorne an. Und bei mir ist es dann auch immer ganz verrückt, dass ich mich dann, es hat vielleicht aber auch mit diesem Imposter zu tun, dass ich mich dann auch nicht mehr ganz komisch als Schauspielerin sehe. Also auf Instagram hatte ich irgendwann, zwar vor ein paar Tagen, schrieb ich jemandem zurück, die hatte auf meine Story irgendwas geantwortet und so schrieb ich zurück. Und dann schrieb sie mir, also hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt, es ist mir noch nie passiert, dass ein Star zurückschreibt und ich so, von wem sprichst du? Es geht nicht in meine Rübe, es geht nicht zusammen beides. Und es ist dann so, und meine Schwester sagt dann, ja, aber du bist dann immer noch Schauspielerin, auch wenn du jetzt gerade nicht bei AWZ bist. Ich so, ja, aber irgendwie fühlt es sich nicht so an, komischerweise. Also ich weiß, keine Ahnung, ganz merkwürdig. Deswegen habe ich auch immer das Gefühl, ich fange dann wieder von vorne an. Was ja eigentlich Quatsch ist, wenn man mal so ganz pragmatisch drauf guckt.
Ja und nein, ich glaube fürs eigene Talent, also für das, was du dort gelernt hast, das nimmst du ja mit.
Ja, klar.
So, alles,
das auf jeden Fall. Was die Arbeit angeht, da fange ich nicht bei null an. Da habe ich ja,
genau.
Die Arbeit beginnt ja auch erst nach
dem
Abschluss.
Wie du schon gesagt hast, die weiß, wo sie landet.
So, die weiß, wo sie landet, genau. Ja.
Aber alles, was in diesen Infrastrukturen halt, auch deine eigenen Infrastrukturen, dein eigenes Leben, was darum gebaut wird, wird dann auf einmal so, okay, alles klar, viel Spaß.
Ja, richtig.
Ist ja auch nicht so.
Dann wird aus der Fernbeziehung wieder ein Zusammenleben.
Genau. Oh so Gott, jetzt ist sie wieder jede Woche da.
Nein, aber daran muss man sich auch wieder neu gewöhnen. Ja. Dann, ne? Und dann hat man sich dran gewöhnt, ist okay. Und dann geht dann irgendwann wieder die Fernbeziehung weiter. Und dann muss man sich daran wieder gewöhnen. Das ist nie langweilig.
Es ist nie langweilig. Nee. Aber das klingt so super und so. Ach.
Es ist immer was Neues.
Wie war dein Leben so? Ja, es war nie langweilig.
Es war nie langweilig. Das kann ich definitiv sagen.
Ich denke mir auch. Und dann, du hast ja so Jobs, die fangen dann halt in deinem Leben irgendwie mit 17 an und haben die gleiche Taktung dein ganzes Leben lang durch, wenn du immer dort bleibst, was du halt gerade machst. Mhm. Du hast halt immer die gleiche Taktung, es ist halt immer, Wochenende frei, da geht's halt wieder los, Montag bis dann.
Das wäre mein absoluter Albtraum.
Ja?
Ja.
Hast du schon mal sowas gemacht?
Ich habe sehr oft meine Jobs gewechselt, weil ich dachte, okay, das habe ich jetzt gemacht, das kann ich jetzt. Was gibt es denn anderes, was ich arbeiten kann, ohne eine Ausbildung dort gemacht zu haben? Und dann habe ich halt in einem anderen Bereich gearbeitet. Und dann dachte ich mir, das kann ich jetzt auch. Was gibt es da wieder Neues? Ich brauche halt immer neuen Input. Das ist so. Und dann habe ich auch Wochenends gearbeitet und feiertags gearbeitet, dann unter der Woche 1-2 Tage frei gehabt und so. Also alles Mögliche.
Mit ansteigender Erfahrung, mit ansteigender Lebenserfahrung, hast du das Gefühl, dass es dir leichter fällt, Sachen gehen zu lassen und Sachen neu anzufangen? Oder hast du eher das Gefühl, dass es andersrum ist?
Nee, definitiv fällt es mir leichter, Sachen gehen zu lassen. Ja, voll. Also, ja.
Krass. Bei mir ich habe das Gefühl, es ist andersrum.
Ah ja, spannend.
Ich habe das Gefühl, gehen lassen wird anstrengender, neu anfangen auch.
Ich habe einfach irgendwann festgestellt, dass die Zufriedenheit, die ich suche und die ich gerne hätte, die ist absolut bei mir. Und das ist vollkommen egal, an welchem Ort ich bin. Und natürlich ist es schön, wenn man mit tollen Menschen zusammen ist, aber auch alleine ist es genauso cool, kann es halt auch toll sein. Und die Zufriedenheit und das eigene Glück findet immer nur in dir selber statt. Und das habe ich halt in den letzten Jahren halt super krass gemerkt.
Macht dich das glücklich, wenn alles um dich da herum wirbelt? Also macht dich.
Ja, total.
Hast du dich mal gefragt, toll, wo das herkommt?
Du meinst, wirbelt im Sinn, dass sich alles Mögliche immer wieder verändert und man nie genau weiß, wie es weitergeht und
langweilig
so?
Langweilig war es nicht, das meine ich.
Nee, richtig großartig. Ich bin ein Abenteuerkind. Keine Ahnung. Wir sind damals Mauerhopper, wir sind rübergemacht damals. Mit nichts als einem Koffer in der Hand. Also vielleicht ist es daher auch. Und haben dann in Hamburg haben wir dann ja auch in der Gartenlaube gewohnt, 5 Jahre.
Ehrlich?
Mhm. In Großborstel. Da durfte man, wir hatten fließend Wasser, ganz normal Toilette und so. Das waren damals noch so direkt nach dem Krieg wurden die Häuschen gebaut. Das waren 5 Zimmer, glaube ich. 4 oder 5 Zimmer hatten wir in der Gartenlaube, in Anführungszeichen. Und da haben wir dann 5 Jahre gewohnt. Und dann hieß es irgendwann von der Stadt so, ja, jetzt müssen wir die Dinger platt machen, weil eigentlich darf man da nicht mehr wohnen. Und dann mussten wir halt umziehen in eine Wohnung. Aber als wir hergekommen sind, waren wir in der Gartenlaube.
Hast du das vermisst als Kind, nicht mehr in der Gartenlaube zu sein?
Ja, das war großartig. Vor allem im Winter, wenn die anderen, also ich glaube, wir waren die einzige Familie, die da dauerhaft gewohnt hat. Und gerade im Winter, wenn es dann auch geschneit hat, es war so unberührt und es war so still. Wir haben auf alle Parzellen quasi immer so einen Blick gehabt, dass alles in Ordnung ist, nirgendwo jemand einbricht. Und dann haben wir wirklich morgens manchmal so Rehspuren im Schnee gesehen vorm Haus, so ganz unberührt. Und das war natürlich der Weihnachtsmann, der mit seinen Rentieren geguckt hat, ob wir artig sind.
Wie alt warst du damals?
Von 5 bis 10.
Von 5 bis 10, also halt auch schon in der Zeit, als du zur Schule gegangen bist, zur Grundschule gegangen bist.
Genau.
Und wenn du dich dran zurückerinnerst, wie haben die anderen Kids drauf reagiert? Weil manchmal ist ja auch so, es gibt nichts Schlimmeres als andere Kinder, die dein Leben, das eigentlich gar nicht schlimm ist, sondern verurteilen, weil es halt nicht in die Norm hineinpasst.
Also wir waren halt, ich war so das Flüchtlingskind damals. Das ist ein bisschen crazy, ne, wenn man das so hört.
Ja.
Und die Kinder, ja, ich war, erinnere mich aus dem Kindergarten, erinnere ich mich, dass ich sehr viel alleine war, bis dann eine, Katharina hieß sie damals, kam dann zu mir, so ein kleiner blonder Engel, und sie meinte dann zu mir, möchtest du meine beste Freundin werden? Und dann war so, oh. Aber die Erzieher, also mir wurde damals das Ostdeutsche abtrainiert, und das fand ich ganz verstörend. Ich durfte nicht so reden, wie ich gesprochen habe.
Achso, du meinst, der Dialekt wurde dir abtrainiert?
Ja, so spricht man in Hamburg nicht oder in Deutschland nicht.
So spricht man in Hamburg. Hast du das dann irgendwann auch mal zu deinen Eltern
und
gesagt?
Und ich wollte doch nur eine Julka haben. Du musst dich sogar mal in der Ecke stehen. Ich habe es nicht verstanden. Ich fand es ganz schlimm.
Oh, schrecklich.
Ja, ja, ja. Aber das, ja. Das war damals so.
Das war damals so. Ist das, musstest du noch unter diesen Besser-Bewessi-Sprüchen noch lange leiden?
Nö. Ah, eigentlich nicht. Also in der Grundschule habe ich da gar nichts mehr davon. Oder ich habe es verdrängt. Kann auch sein. Wie gesagt, ich bin ein bisschen naiv manchmal. Aber nö, nicht, dass ich wüsste.
Crazy.
Da war alles soweit fein.
Ja, super war es damals. Ja,
da war alles fein.
Abgehakt.
Hatte gut. Tolle Freunde. Mein langjährigster Freund, den habe ich damals in der ersten Klasse kennengelernt, mit dem bin ich immer noch ganz dicke befreundet. Hallo Benni, liebe Grüße.
Kannst du dich daran erinnern, habe ich neulich mal wieder drüber nachgedacht, es gibt einen tollen Film, der heißt Das Bunny, der ist mit Mads Mikkelsen und da geht's darum, dass ein kleines Mädchen einen Auftragskiller, gespielt von Mads Mikkelsen, beauftragt, seine Eltern, also ihre Eltern zu suchen, weil sie glaubt, ein Monster unter ihrem Bett hat.
Oh Gott.
Hat die Eltern gefressen.
Geil.
Und dann musste ich ja drüber nachdenken, und wie war das eigentlich damals? Ey, du hattest mal imaginäre Freunde.
Das hatte ich nicht.
Krass.
Meine waren alle echt. Meiner Meinung nach. Imaginäre Freunde hatte ich nicht. Ich hatte Geister bei mir im Zimmer, im Kinderzimmer. Ja. Da habe ich dann gesagt, die sollen bitte gehen, weil ich nicht mit denen reden möchte.
Bist du der festen Überzeugung gewesen, dass die da waren?
Ja. Okay. Ich war fest davon überzeugt, irgendjemand ist jetzt in meinem Zimmer. Dann habe ich gesagt, bitte geh.
Gruselige Geister oder waren das eher so neutrale Geister, die halt einfach so am Start waren?
Ich wollte jedenfalls nicht, dass die da waren.
Okay.
Ich wollte nicht, dass sie da waren. Und als mein Onkel damals gestorben ist, der wie mein Opa für mich war, also das war, den habe ich sehr, sehr geliebt. Auch ein bisschen gruselige Geschichte, als er gestorben ist, in der Nacht danach, habe ich dann zu ihm gesagt, Onkel Günther, ich möchte nicht, dass du in meinem Zimmer bist, geh bitte. Was ich Jahre später erfahren habe, ist, dass in derselben Nacht im Nebenzimmer bei meiner Schwester, sie meinte, da hätte sich jemand auf ihr Bett gesetzt. Und sie meinte, das war bestimmt Onkel Günther, der sich verabschieden wollte.
Glaubst du an Geister?
Ja. Ich glaube, also das heißt an Geister glauben. Ich glaube an Energien, sagen wir es mal so. Mm. Und ich glaube daran, dass wir, ich meine, wir benutzen, ich glaube, 10% von unserem Gehirn, unserem Bewusstsein.
Ja.
90% benutzen wir nicht bewusst. Ich will gar nicht wissen, was wir da alles noch unbewusst wahrnehmen und was da noch so an Energien ist.
Glaubst du, durch die Schauspielschule konntest du besser wahrnehmen, was um dich herum ist?
Vor allem durch die Gastro konnte ich besser wahrnehmen. Ohne Flachs, also da kann ein Raum sein, es können 1000 Sachen passieren und ich nehme alle Sachen wahr gleichzeitig. Ich höre alle Gespräche. Ich merke, wenn an der anderen Ecke irgendjemand ein Problem mit irgendwas hat, das ist Gastrokrankheit. Aber ja, auch durch die Schauspielschule natürlich.
Glaubst du, du hast ADHS?
Nein, ich bin im Spektrum vielleicht drin, aber ich habe kein ADHS. Wollen mir aber immer ganz viele Menschen unterstellen, aber ich glaube nicht, nein.
Wollen dir Menschen unterstellen?
Ich, ständig.
Weil du
genau, ja. Aber dafür bin ich viel zu organisiert auch, und ich habe, wie gesagt, Tendenzen, ich bin da im Spektrum vielleicht drin, aber ich glaube nicht, dass ich ADHS habe. Das denke ich nicht.
Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
Auch. Ich habe schon zu meinem Freund gesagt, wenn ich als Geist unterwegs sein werde, wenn ich tot bin, werde ich schüchtern sein. Dann muss er mich ansprechen später. Damit wir dann als Geist die Buß einen Kaffee zusammen trinken können.
Ist auch ein bisschen süß.
Ja.
Mir ist es halt aufgefallen, du hast so, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, so wundervoll über das Alter gesprochen und dass du richtig Bock hast, als ältere Frau irgendwo.
Die Leute wahnsinnig zu machen.
Die Leute wahnsinnig zu machen.
Finde ich super.
Und ich stehe auf der anderen Seite und überlege, Alter, Mann, jeden Tag 24 Stunden runter von der Uhr, Mann, ja, wie kann das bloß sein, so, ich will gar nicht alt werden, ich will das alles gar nicht mehr so.
Genieß das einfach, die Zeit.
Des Älterwerdens?
Ja, absolut. Das ist ein super Luxus, dass wir älter werden dürfen.
Das Einzige.
Weil was wäre die Alternative?
Ja, die ist,
siehst du?
Ja, da hast du ja recht. Ja, oh toll, ausgehebelt, geil.
Mist.
Das Einzige, was ich richtig cool finde, ist, am Älterwerden an sich, dass man so dieses, wenn ältere Menschen halt einfach anfangen, sagen, das zu sagen, was sie eigentlich sagen wollen.
Das kann man auch schon vorher machen.
Das kann man eigentlich schon vorher machen.
Blöd, aber, dass wir es nicht tun, ne?
Blöd, dass man das nicht tut, aber so eine gewisse Altersfrechheit finde ich fantastisch.
Altersfrech ist super.
Altersfrechheit. Ja. Einfach so, auch einfach Leute anzupöbeln auf so einer älteren Art. Noch ein Vorteil ist, du bist ja auch noch Hamburger. Das heißt, dadurch.
Das klingt dann sogar noch cool.
Dann klingt das sogar noch cool. Und je älter du bist, desto. Sag mal, ach, der ist ja schon ein bisschen. Das finde ich ganz okay. Damit kann ich leben.
Ja.
So. Vielleicht halt auch irgendwo. Aber ich könnte jetzt nicht jetzt so auf einem Fensterbrett sitzen und dann andere
das ist auch
Leute
bescheuert. Ich will auch nicht in Rente gehen. Also, was die Leute auch immer alle quatschen, von wegen, oh, nur noch so und so viele Jahre, dann bis zur Rente. Denke ich mir, such dir doch eine Arbeit, die dir so viel Spaß bringt, dass du gar keinen Bock hast, in Rente zu gehen. Ich werde immer arbeiten. Natürlich kann auch mal die Gesundheit nicht mitspielen und so, kann alles passieren. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen naiv und glaube, dass immer alles gut wird. Von daher, ich werde arbeiten, solange es halt geht, in welchem Job auch immer.
Ja, glaube ich auch. So. Ich glaube,
weil ich da einfach Bock drauf habe und ich glaube, mir bringt es halt auch einfach Spaß.
Wenn wir die Möglichkeit haben, das zu tun, erstens, ich glaube halt immer, es ist ja nicht nur das, was wir wollen, sondern auch, was die Gesellschaft zulässt.
Mhm.
Das finde ich immer so relevant, auch mal den Blick nach außen zu werfen, ohne dabei in so eine Dystopie hineinzukommen, aber auch mal Sachen zu realistisch zu sehen, wie eine Gesellschaft sich entwickelt. Und dann auch vielleicht mit jüngeren Leuten ins Gespräch zu gehen, die glauben, dass dieser Reichtum, in den wir beide halt hineingewachsen sind, also dieses kurz nach Wirtschaftswunder, eigentlich ist alles gut, 16 Jahre Merkel.
Das sagst du jemanden, der aus der DDR kommt? Mit nichts? Nein.
Mit nichts nicht? Nee, das nicht.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Aber wenn mir jemand mit 25 ankommt und über Zinsen, Baupläne, Kredite für die er in 50 Jahren abgezahlt hat, ankommt, dann denke ich halt immer so dieses, ja, das ist aber, denn dafür das, was du jetzt ja gerade entschieden hast, hast du aber schon das Gefühl, dass alles so bleiben muss, wie es eigentlich gerade ist.
Ja. Ich hab auch ein paar, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die haben dann nach dem Abitur auch direkt irgendwie ihr Studium schnell beendet, ein Haus gebaut, Kinder bekommen. Das war noch nie mein Lebensentwurf. Ich finde es faszinierend, wenn andere das so für sich planen, aber ich habe überhaupt keine Lebens-To-Do-Liste, überhaupt nicht. Das kommt für mich so, wie es soll. Und natürlich habe ich Ideen. Ich will irgendwann nach Dänemark auswandern. Dafür lerne ich Dänisch schon ganz fleißig und so. Das sind alles so grobe Punkte, die ich so anvisiere, wie das dazu kommt und was das Universum unterwegs für mich bereithält, das werde ich sehen. Und da bin ich so flexibel, dass ich dann auch immer, glaube ich, einen guten Weg für mich finde. Aktuelles Beispiel zum Beispiel, wir wollten dieses Jahr uns einen Hund holen, endlich mal, wir lieben Hunde und ich war im Gespräch mit einer Züchterin hier und da und tralala und überhaupt und ist aber noch nicht so klar, ob da jetzt überhaupt, wir auf der Warteliste stehen wir auf jeden Fall, aber ob wir überhaupt einen Welpen bekommen hätten und dann kam ein Freund zu mir und jetzt ist es so, dass wir quasi den Hund von meinem Kumpel haben plötzlich. Das hat sich über die letzten Wochen ergeben und jetzt haben wir einen Hund.
Und jetzt bist du Hundemama.
Jetzt bin ich Hundemama. Teilzeit, lustigerweise. Zwei Tage die Woche. Ja, das ist Dogsharing. Das ist eine super coole Sache eigentlich. Und da habe ich auch gedacht, crazy, wir wollten einen eigenen Hund so 24-7 haben, 100 pro. Wissen natürlich nicht, was kommt auf einen zu. Man hat eine Idee, man weiß es aber nicht. Und jetzt haben wir halt einen Teilzeit-Doggo, der halt dann 4-5 Tage die Woche bei uns ist und die restlichen Tage woanders. Und das ist irgendwie.
Das ist geil, oder?
Super geil. Und plötzlich ist es so, und das meine ich mit dem, man plant zwar, hat so Ideen und so Punkte, die man erreichen möchte, und kommt das Universum und gibt einem die beste Möglichkeit.
Man muss sie nur annehmen.
Exakt. Man muss auch nur flexibel genug sein.
Wir sind jetzt bei einer Stunde, bei der 1-Stunde-Marke.
Ach, guck.
Wir sind jetzt schon, es ist relativ schnell vorbeigegangen. Ja. Also langweilig war es nicht.
Nee, es wird nie langweilig.
Wir haben eine wundervolle Playlist, die heißt Astrakulada, eine Nachtasyl-Playlist. Da wünschen wir uns immer ein, zwei Songs drauf, die uns wirklich sehr berühren. Ich habe gerade Dust Bunny erwähnt und da gibt es halt eine wundervolle Endsequenz, wo Mads Mikkelsen mit dem Kind und dem sogenannten imaginären Freund, nicht, und ich spoiler nicht, was es für ein Tier ist, so in den Sonnenuntergang fährt in so einem Caddy. Das ist wahnsinnig toll. Es läuft von ABBA Tiger. Das ist, und I am behind you, I always find you, I am the tiger. Ich habe seit Tagen ein Ohrwurm. Ich wache mit diesem Song auf.
Danke für den Ohrwurm.
Ich muss diesen Song jeden Tag hören und dachte auch so dieses, aber ey, ich habe es niemals verstanden. Je älter ich werde, desto mehr verstehe ich aber und verstehe, was für eine fantastische Band das ist.
Ja.
Diesen Song wünsche ich mir da drauf und Five, Four, Six, Sevens, Kill Bill mit Wuhu von Kill Bill, dem Soundtrack.
Wuhu, was ist Wuhu?
Das ist die Band, die spielt, während die Braut da die wilden 88 mit dem Samurai-Schwert in alle Teile zersplattert. Fantastisch. Hast du zwei Songs, wo du sagst, die möchte ich darauf packen?
Cyndi Lauper auf jeden Fall.
Girls Just Wanna Fun.
Am Gottes Bitte Willen, nicht. Macht mich nicht fertig. I Drove All Night heißt das Song, meine ich. I drove all night to get to you. Großartig.
Mhm.
Und Jungblut. Ghosts.
Cool.
Ja.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du bei uns Gast gewesen bist.
Vielen Dank auch, dass ich hier sein konnte.
Ein wilder Ritt.
Ja, es wurde nicht langweilig.
Ein wilder Ritt durch dein Leben.
Ja, wirklich.
Und für euch alle, wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche dann auch mit Daniel, wenn er wieder aus dem Krankenhaus raus ist. Deshalb alles Liebe, alles Gute, bis dann.